Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Mit diesem uralten Ostergruß begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Andacht zu Ostern 2020. Nach wie vor keine gemeinsame Feier in der Kirche und doch das Wort Gottes und die Botschaft, die größte Botschaft der Menschheit, die kommt heute auf diesem Weg wieder zu Ihnen. Der größte Feind der Menschen ist besiegt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich gestehe ja, für uns evangelische Christen hier in Westeuropa ist der Karfreitag traditionell der wichtigere und auch der Gottesdienstbesuch ist weitaus größer in der Regel gewesen in der Vergangenheit als am Ostersonntag. Die Erlösung durch das Leiden und Sterben Jesu von unseren Sünden steht bei uns im Mittelpunkt. In anderen Konfessionen allerdings gibt es auch andere Schwerpunkte. Die Orthodoxie in ihrer vielfältigen Ausprägung, ob armenisch, russisch oder griechisch, nennt sich selber eine Kirche des Osterfestes. Und der wichtigste und größte Gottesdienst in einer orthodoxen Kirche, das ist die Osternacht. Zum Teil beginnt er am Samstagabend nachts um 23:30 und um Punkt 12 Uhr kommt der Priester, Bischof oder gar Patriarch mit einer großen Kerze in die Kirche herein, die er draußen an einem kleinen Oster- oder Wachfeuer angezündet hat und ruft laut in die Kirche hinein, Christos Anesti! Und dann schallt es großartig entgegen, Aliphos Anesti! Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Und darauf beginnt die ganze Gemeinde ein Lied zu singen. Christos Anesti ek nekron, Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod mit dem Tod besiegt und denen in den Gräbern das Leben geschenkt. Ich habe jetzt natürlich keinen gewaltigen Chor von einer solchen orthodoxen Osternacht, aber einmal reinhören in diese Melodie, der man abspürt, dass sie ururalt ist, das dürfen wir jetzt schon.
Christos Anesti ek nekron, Thanaton, Thanaton, Patissas, Ketis etis mi.
Hier bei uns im Westen ist das bekannteste Osterlied »Das Christ ist erstanden« von der Martha Alle. Es wird auch bei uns traditionell gesungen in jedem Ostergottesdienst und zwar sollte es genau nach der Verlesung der Osterbotschaft in den Evangelien gesungen werden. »Christ ist erstanden« von der Martha Alle, das sollen wir alle froh sein. »Christ will unser Trost sein«, Kyrie Eleis. Zwischen diesen beiden Liedtexten, Christus ist auferstanden von den Toten, er hat den Tod mit dem Tod besiegt und denen in den Gräbern das Leben geschenkt und dem Text von Christ ist erstanden, merkt man auch die Unterschiede in unseren Traditionen. Bei uns steht das Leiden Christi, das vorher im Mittelpunkt stand, im ersten Satz. Er ist erstanden von der Martha Alle. Wir dürfen und sollen froh sein. Christ will unser Trost sein, trostbedürftig, ist jemand, der nach wie vor zumindest ein bisschen traurig ist und das Lied endet mit dem Kyrie Eleis, mit dem Herr, erbarme dich. Also wir sind so ein bisschen eingeschränkt in unserer Osterfreude. Die Erinnerung an Leid, Tod, an Martha, die ist noch zu frisch. In der Orthodoxie, da wird zielgerichtet gesungen. weil Christus von den Toten auferstanden ist, weil er den Tod mit dem Tod besiegt hat, hat er allen, und wenn sie in ihren Gräbern liegen, das Leben geschenkt. Ich denke, beide Botschaften, die der Ost- wie auch der Westkirche, sie gehören zusammen, sie gehören zu unserem Leben und manchmal können wir auch voneinander lernen. Die Osterfreude, wie wir sie in der Orthodoxie erleben können, die hat auch durchaus Platz in unserem Leben. Sie hat sogar Platz in einer Zeit, die längst vor Christus war. Sie wissen ja, die Gottesdienste, die Kurzandachten nennen sich ja Psalmen in Corona-Zeiten. Und es gibt tatsächlich auch einen Osterpsalm. Das ist der Psalm 118 und einige Verse davon wollen wir uns jetzt anhören.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott. Ich will dich preisen.
Es wird vom Sieg gesprochen. Jawohl, weil Sieg steht nach Kampf und Kampf gilt dem Feind. Und der größte Feind, den wir Menschen haben, das ist der Tod. Weil der Tod in seiner Endgültigkeit würde ja alles Leben aus der Geschichte löschen. Der Tod muss besiegt werden. Und schon damals, im Vorgriff auf das, was in der Auferstehung Jesu geschehen ist, singt der Psalmbeter mit Freuden vom Sieg, den die Hand des Herrn errungen hat. Der Sieg über den letzten Feind der Menschen. Plötzlich gibt es wieder eine Perspektive, genauso wie es eben heißt, ich werde nicht sterben, sondern leben, auch dann, wenn ich dem Tod begegne. Aber ich habe etwas zu tun davor. Das ist ganz interessant, weil der erste Vers beginnt mit einem Mann. Mann singt, das ist distanziert, da schaut einer von außen drauf rein. Ach, was machen die denn da? Die singen vom Sieg, jawohl. Aber jetzt wird's persönlich, jetzt kommt das Ich. Weil ich weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, weil ich weiß, dass ich leben werde, werde ich die Werke des Herrn verkündigen, sagt der Psalmbeter, ist mein Beruf, ist unser aller Aufgabe. Das, was wichtig ist im Leben, muss raus. Das, was die wirklich frohe Botschaft ist, muss verkündigt werden, muss unters Volk gebracht werden. Das schöne Bild im dritten Vers, den wir hier haben. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, lässt sich eins zu eins auf Jesus übertragen. Er kam in die Welt. Von manchen wurde er ernst genommen, von wenigen geliebt, von etlichen verehrt, aber auch von etlichen gehasst. Störenfried, Gotteslästerer, was alles an Bezeichnungen für ihn da war. Er wurde nicht für wert geachtet und hat sein Schicksal gehen müssen, bis ans Kreuz. Und genau dieser Stein, dieser Jesus, von dem es hieß, er könne nicht Gottes Sohn sein, weil Gott keine Kinder hat, genau dieser wirkliche Gottessohn ist zum Schlüssel geworden für das Leben. In unserem Psalm heißt es der Eckstein. Also, wenn man das Bild nimmt, ein Stein aus dem Steinbruch, der in einem Gebäude verbaut werden soll, wird für wertlos erachtet. Qualität, Form, Aussehen, passt nicht, Abfallhaufen. Und genau dieser Stein wird zum Eckstein. Der hebräische Urtext gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten her, weil ich zum Beispiel mit meiner Erinnerung an Ecksteine an alten Häusern meine besonderen Erinnerungen habe. Sie wissen es ja noch vielleicht in den Städten mit ihren engen Gassen im Mittelalter, da hat man an die Ecke eines Hauses einen Eckstein gestellt, der so ein bisschen rausragte. damit ein Fuhrwerk, das vorbeifuhr, nicht die Hauswand beschädigt hat. Aber am interessantesten waren diese Ecksteine in der Regel für die Hunde, die diesen Eckstein für bestimmte Dinge verwendet haben, was Hunde halt gerne tun. Deswegen muss man auch mal nachgucken, welche andere Übersetzungsmöglichkeit es gibt. Es ist der Hauptstein. So kann man es wörtlich übersetzen. Und da habe ich natürlich wieder ein anderes Bild. Wenn Sie sich vorstellen, so eine große gotische Kathedrale mit ihren Gewölben, die wurden gebaut mit einer Art Holzverschalung und dann wurde Stück für Stück aufgemauert. Hätte man in dieser Bauphase die Verschalung weggenommen, wäre alles zusammengestürzt. Der wichtigste Stein in einer Kathedrale, in einem Gewölbe, das ist der sogenannte Kronstein, der Hauptstein. Ein konisch zugehauener Stein, der als letztes oben in die Lücke des Gewölbes hineingedrückt, hineingeschlagen wird. Und er presst das ganze Gewölbe so zusammen, dass es stabil wird und über Jahrhunderte hält. Erst wenn dieser Eckstein kommt, kann das Baugerüst weggenommen werden. Und dieser Kronstein, dieser Hauptstein, dieser Eckstein für unser Leben, das ist Jesus. Ohne ihn wäre alles Stückwerk. Ohne ihn könnte jedes Lebensgebäude jederzeit zusammenbrechen. Er hält nicht nur das eigene Leben zusammen, sondern auch unser Leben in der Gemeinschaft als Christen. Das ist vom Herrn gesehen, sagt der Psalmbeter, und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das war ja tatsächlich unglaublich. Es war vorher noch nie jemand vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Es gibt keine naturwissenschaftliche Erklärung. Es gibt nur, es ist ein Wunder, das Gott getan hat, ein Wunder, das vor unseren Augen aus Gottes Willen heraus geschehen ist. Und deswegen, auch für unser eigenes Dasein heute, jetzt, an Ostern im Jahr 2020, genießen Sie diesen Tag der Auferstehung. Nicht nur als der Auferstehung Jesu, sondern auch als einen Tag, an dem Sie Ihrer kommenden Auferstehung gedenken können. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ich gestehe, in Feierlaune mit vielen Gästen wären vielleicht manche, aber das sollen wir im Moment ja bleiben lassen. Aber mit denen, die mit uns zusammen in einem Haus leben, dürfen wir feiern. Dürfen wir uns gegenseitig daran erinnern, was Gott an uns getan hat, dass er die Tür ins Leben aufgemacht hat, dass der Tod besiegt ist. Du bist mein Gott und ich danke dir, schreibt der Psalmbeter. Ich will dich preisen. Auf ihn können wir uns verlassen. Und so wie er einstmalen Jesus auferweckt hat, können auch wir an unserem Tag des Herrn sein Handeln erleben, dass er uns Zukunft schenkt über all dieses irdische Leben mit seinen Schönheiten, aber auch mit seinen Plagen hinaus. Und so können auch wir im Vorgriff auf das, was geschieht, mit unseren orthodoxen Geschwistern laut rufen, Christos Anesti, Alithos Anesti, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Sohn alles Leid der Welt auf sich genommen hat und uns gezeigt hat, dass der Tod nicht der böse Feind ist, der über alles siegt. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns ein neues Leben gebracht. Eine Zukunft, eine Perspektive, dass unser Leben hier auf Erden niemals vergeblich ist. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen, Verantwortung in den verschiedensten Bereichen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, die weiterführen, die Leben schützen und die Schaden minimieren. Und wir danken dir auch und bitten dich für diejenigen, die an so vielfältigen Orten helfen und versorgen. Mediziner, Pflegende, die Mitarbeitenden in den Geschäften, dass sie gesund bleiben und auch unsere Dankbarkeit erfahren für den Dienst, den sie an uns leisten. Wir bitten dich auch für uns selbst, auch wenn es jetzt langsam Zeit würde, wieder aus dem Haus zu gehen und Nachbarn zu treffen, schenk uns die Geduld und die Vernunft, es so lange nicht zu tun, solange noch eine Gefährdung da ist. Wir danken dir, dass du für uns da bist und dass du uns begleitest und legen all das, was unser Herz bewegt, in die Worte, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns an diesem Osterfest der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der auferstandene Sohn und der Heilige Geist. Amen.